Wir haben den Predigttext für heute schon gehört als Epistel aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Jesus als der hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat, der mit uns mitleiden kann, doch ohne Sünde, und wir ermutigt werden, zu seinem Thron hinzuzutreten. Liebe Schwestern und Brüder, stellt euch folgende zwei Situationen mal vor. Du fährst mit deinem Auto durch den Ort, auf der Rückbank sitzen Kinder, die streiten sich. Kommt hin und wieder vor. Du drehst dich nach hinten um die Situation zu klären. Vielleicht ist was runtergefallen. Und kurz bist du unaufmerksam. Vor dir läuft eine Person auf die Straße. Du siehst sie gar nicht kommen, fährst sie an. Sie fällt und bricht sich kompliziertes Bein. Oder folgende Situation. In dieser Familie gibt es diese eine Person. Dieser eine Mann, du triffst ihn zweimal im Jahr zum Geburtstag und an Weihnachten, weil man sich in der Familie besucht. Und du hörst jedes Mal, wenn du zu Besuch bist, wie er seine Frau mit Worten fertig macht. Geradezu erniedrigt. Es dreht dir das Herz um, wenn du das hörst. Du siehst, du hörst das, wie diese Frau leidet, und du schweigst. Das gebrochene Bein, das zerbrochene Herz dieser anderen Frau, zwei Situationen. Und zweimal hinterlässt es kaputte Dinge und es hinterlässt auch die Frage nach Schuld. Schuldgedanken, die können Menschen sogar wirklich quälen. Es kann auch natürlich sein, dass ich auch Schuld verdränge oder ignoriere. Sache, so schlimm war es gar nicht. Diesen beiden Situationen, die ich beschrieben habe, würde ich sagen, ist das schwierig. Deswegen kann man Schuld auch loswerden. Um Schuld loszuwerden, braucht es Helfer, Gehilfen, Stellvertreter, die diese Schuld wegschaffen. Das geht nicht so einfach. In verschiedenen Kulturen werden diese Helfer, um Schuld wegzubringen, Priester genannt. Deswegen will ich heute über drei Dinge heute Morgen sprechen. Über die vielen Priester, die Schuld wegschaffen. Über den mitfühlenden Priester und dann die zuversichtlichen Priester. Ich will mit den vielen Priestern anfangen. Also Schuld wegschaffen, wenn Schuld da ist. Aber wie geht es? Und dazu haben verschiedene Religionen und auch Kulturen ihre Gedanken. Im Alten Testament bei den Juden lesen wir, dass es Opfer gibt. Es gibt also einen Ort, wo Sünden weggeschafft werden. Zunächst ist es das heilige Zelt, später der Tempel. Und insbesondere im dritten Buch Mose lesen wir, wie Tieropfer im Tempel dargebracht werden, um Schuld zu sühnen, damit Schuld vergeben wird. An Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, wurde ein Ziegenbock symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen, da wurden die Hände aufgelegt und dann wurde er in die Wüste geschickt. Der andere wurde geopfert. Und das durfte aber nur der hohe Priester als Stellvertreter machen. Nur er durfte in den allerheiligsten Bereich, weil er dort Gott traf. Aber es ist nicht nur so, dass die Juden das kennen. Das Thema Schuld kennen auch alte germanische und nordische Religionen, die kennen Opferpraktiken. Auch dort wird etwas geopfert, um die Götter zu besänftigen, um Unheil abzuwenden von dem ganzen Stamm, dem ganzen Volk, auch von einzelnen Leuten. Und es wurde auf dieses Tier die Schuld übertragen. Und wer denkt, das ist auch aus unserem Land verschwunden, die Leute wären weniger gläubig. Das Wort Sündenbock kennen wir immer noch, auch in der politischen Kultur. Meistens sind es so Einzelpersonen, die dann zum Sündenbock gemacht werden, oder manchmal ganze Gruppen, die dann schuld sind für irgendeine Situation. Und da kannst du jetzt was aussuchen, welche Situation das ist. Ich will die jetzt gar nicht benennen. Da ist dann immer eine Gruppe oder eine Person ist schuld an all dem anderen. Also das heißt, die Leute wissen, Schuld ist da, irgendjemand muss schuld sein, dem legen wir das auf. Das heißt, das ist ein Konzept über Religion, über Kulturen hinweg. Schuld gibt es und die braucht Vergebung und Sühnung, die muss irgendwie weggewaschen werden. Der Mensch weiß also, jeder Mensch, ob religiös oder nicht, es gibt so eine Art allgemeines Gesetz, das hat man zu erfüllen. Wenn man das bricht, dann ist Schuld da. Ich weiß nicht, ob du den Roman von Stephen King oder den passenden Film dazu kennst, The Green Mile. Ich will das kurz zusammenfassen, falls du das Buch und den Film nicht kennst. Da geht es um einen Schwarzen, John Coffey, der sitzt im Gefängnis. Und anhand des Romans oder des Films wird dann langsam deutlich, das ist ein zu Unrecht verurteilter Straftäter. Ein schwarzer Mann, der da sitzt, einfach nur, weil sie keinen anderen gefunden haben. Es musste jemanden geben, der schuld ist. Es sind zwei Mädchen umgekommen in dieser Geschichte. Und er musste es ja sein. Aufgrund seiner Hautfarbe, aber aufgrund auch, weil er sich nicht anders, kein Geld hatte, sich gut zu verteidigen. Der sitzt im Todestrakt. Und dieser Todestrakt, der hat einen grünen Boden. Deswegen die grüne Meile, the Green Mile. Deswegen heißt das Buch, heißt der Film so. Es wird immer, immer wieder offensichtlich, es gibt Zurückblenden in dem Roman, in dem Film, John Coffey ist nicht schuld. Und das bewegt die Wärter, die ihn eingesperrt haben. Einer ist der Paul Edgecombe und der ist unter anderem dafür zuständig, dass dieser John Coffey hingerichtet wird. Und obwohl der Paul dann versucht, immer mehr auch zu tun, er wirklich Widerstand zeigt, wird John Coffey hingerichtet. Wie ungerecht, wenn ein Unschuldiger stirbt, aber irgendwie war ja Schuld da und die muss weggetragen werden. Das ist eine menschliche Grundkonstante, das kennen alle. Und deswegen haben die vielen Religionen und Kulturen auf unterschiedliche Weise Priester, die diese Schuld wegschaffen. Ich komme zu dem zweiten, zu dem mitfühlenden Priester. Schuld braucht Vergebung. Und ich will euch hinführen, versuchen zu erklären, warum wurde vor dem hohen Priester Jesus Christus geschrieben, der mitfühlen kann, ja sogar mitleidet. Um Vergebung für die Menschen zu erwirken, ging der hohe Priester im Alten Bund, im Alten Testament, einmal im Jahr an Yom Kippur, am Sühnetag, in den Tempel. Und das sind drei Dinge wichtig. Erstens, der geht aus dem Blickfeld des Volkes weg. Das Volk versammelt sich um den Tempel, alle sind da. Und dann verschwindet der sozusagen in das Allerheiligste. Auch alle anderen Priester, die noch da sind, die in der Stiftshütte dienen, Gottesdienst feiern, gehen weg. Zweitens geht der hohe Priester in das Allerheiligste. Also es gibt sozusagen einen heiligen Raum, da darf nicht jeder rein. Und dann gibt es hinter einem Vorhang nochmal das Allerheiligste. Als er da reingeht, wird er verborgen, niemand sieht ihn mehr. Und drittens ist dieser Ort, wo der hohe Priester dann steht, mit einem großen Versprechen verbunden. Gott hat zu Mose gesagt, sag deinem Bruder Aaron, das ist der erste hohe Priester, dass er nicht in das Allerheiligste kommen soll, wann immer er will. Hinter den Vorhang vor dem Sühnedeckel auf der Lade, sonst wird er sterben. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Sühnedeckel. Gott sagt, ich will dir dort begegnen. Ich will dem hohen Priester einmal im Jahr begegnen, aber nicht, der kann nicht kommen, wie er will, wann er Lust hat oder Zeit hat, wie es ihm passt. Einmal im Jahr darf er da hinein und nur er. Und dann sagt uns der Apostel im Hebräerbrief, Jesus ist der wahre hohe Priester. Man muss verstehen, wir haben keinen Tempel mehr, wir haben keinen irgendwie Vorhang, wo man nicht dahinter darf. Hier sieht man auch irgendwie alles im Gottesdienst. Also muss man verstehen, was bedeutet das? Christus hatte eine heilige Stätte zu begehen. Im Hebräerbrief wird erklärt, dass er in ein Heiligtum geht, also einen heiligen Ort, der nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, es geht hier um den Himmel. Jesus ist in den Himmel eingegangen. In den Himmel aufgefahren, wo die herrliche Majestät Gottes ist, wo man Gott sehen kann. Zweitens ist Christus durch den Himmel hindurchgegangen. So wie der zweite Vorhang im Tempel, ist es ja so, dass zwischen uns und dem Heiligtum was dazwischen ist. Wir können Gott nicht sehen. Kein Mensch kann Gott sehen. Im Alten Testament kommt das wieder und wieder vor. Die Menschen werden von Gott gesagt, ihr könnt mir nicht begegnen. Ich muss das sozusagen mich verbergen, weil ihr sterben würdet. Ihr würdet es nicht aushalten. Es ist eine Grenze zwischen Gott und Mensch. Wir können Gott nicht einfach so begegnen. Wir würden sterben, wenn wir Gott sehen. Und Jesus geht in diesen Himmel hinein. Und er wird verborgen, als er in den Himmel fährt, vor den Jüngern, vor aller Augen. Er geht in die herrliche Gegenwart Gottes ein. Warum? Um dort ein Fürsprecher für uns zu sein. Ein Fürbitter, ein Beter. Christus steht im Himmel vor Gott, um für uns zu beten. Im Alten Testament war ja ein Priester nicht einfach nur jemand, der mit den Menschen gesprochen hat, sondern der für sie sprach. Da hat man sozusagen sein Opfertier abgegeben. Der Priester, das waren eher so Fleischer, würde ich mal sagen. Also da musste man noch richtig was praktisch machen. Nicht so wie der Pfarrer heute, der oft am Schreibtisch sitzt. Die konnten Tiere schlachten. So, und dann haben die Priester sozusagen das geopfert und gesagt, ich will diese Schuld, die du begangen hast, indem wir das Tier opfern, auf das Tier legen, es soll wieder gut werden. Das ist es, was ein Priester tut. Wenn wir jetzt aber Schuld haben, ich habe am Anfang so zwei Beispiele genannt, brauchen wir ja auch jemanden, der uns hilft, die Schuld loszuwerden. Die geht nicht einfach weg. Wenn da jemand liegt mit einem gebrochenen Bein, ich habe uns das mit dem Autobeispiel gebracht, oder wenn ich geschwiegen habe, wo es wirklich eine schwierige Familiensituation hinterlässt, ist Schuld. Wir brauchen einen Priester, der ist wie ihr, wie wir. Der muss uns ja zuhören können. Aber der muss auch irgendwie anders sein, wie wir. Es hilft ja nichts, wenn du zu einem Priester kommst und sagst, hier ist meine Schuld. Und dann setzt er sich neben dich und fängt an, mit dir zu weinen über die Schuld. Und sagt, das ist ganz schlimm und es ist furchtbar. Das hilft auf der einen Seite, dass du merkst, da ist jemand mitfühlend. Es hilft mir aber nichts, dass der mich irgendwie nur bemitleidet. So einen Priester brauche ich nicht, da geht die Schuld auch nicht weg. Zum anderen brauchst du aber auch nicht einen Priester, der sich nicht in deine Situation hineinversetzen kann. Wo du sagst, pass mal auf, ich habe hier wirklich Mist gebaut. Und du denkst, da sitzt dir ein Eisklotz gegenüber, der gar nicht zuhört, der überhaupt kein Herz hat für das, was du da gerade bringst. Das heißt, du brauchst einen Priester, der da ist, der mit dir mitfühlen kann, aber der auch anders ist und der dir wirklich Schuld vergeben kann. Und hier kommen wir zu Jesus. Der wurde, wie wir, sogar in allem versucht, heißt es im Hebräerbrief, doch der ohne Sünde blieb. Das heißt, der genauso ist wie wir, er wurde Mensch, er kennt all diese Tiefen und Versuchungen, aber der kennt es ohne Sünde. Er kann mitfühlen und er kann diese Schuld wegnehmen. Wir denken ja oft, wenn ich jetzt zu Jesus gehe, kann der mit meiner Schuld was anfangen? Jesus war jetzt nicht verheiratet, kennt er Eheprobleme? Oder kann der sich in die Situation hineinversetzen? Ne? Könnte man auf diesen Gedanken kommen. Ich denke, der Punkt, warum Menschen nicht mitfühlen können, ist nicht, dass wir nicht in die Situationen hineinkommen, verheiratet, unverheiratet. Man könnte sagen, Jesus, der ist jetzt nie 50 oder 60 geworden, weiß der, wie das ist im Alter oder so. Sondern das, was das mitfühlende Herz nicht zulässt, ist die Sünde. Die Grunddefinition von Sünde ist ja Egozentrik, dass ich einfach auf mich schaue und bei mir bin und bei mir bleibe. Und das ist bei Jesus nicht. Bei Jesus ist keine Schuld, ist keine Sünde. Er ist in die Welt gekommen als der hohe Priester, hat sein Leben geopfert. Wir hätten eigentlich sterben müssen. Er ist der Priester, der die Schuld nicht kleinredet und sagt, ach, es ist nicht so schlimm. Und wo du dein Herz merkst, doch, es ist schlimm. Sondern der die Schuld vergibt. Das macht Jesus zu einem Priester, der mir wirklich helfen kann. Der wirklich Schuld wegnehmen kann. Und das bringt uns zum Letzten. Das macht uns, die wir ihm vertrauen, die wir ihm glauben, zu zuversichtlichen Priestern. Der Apostel im Hebräerbrief lädt uns zu zwei praktischen Dingen ein und leitet das jedes Mal mit den Worten ein, lasst uns. Das Erste ist, lasst uns festhalten im Bekenntnis. Und das Zweite, lasst uns mit Zuversicht zum Thron kommen. Wenn wir Schuld haben, verstecken wir uns oft. Ich habe hier drei meiner Konfis, vier sogar da, aber die drei waren da. Die Frieda ist jetzt gerade schon unterwegs. Wir hatten am Freitag Konfizeit. Ihr erinnert euch? Worum ging's? Ich wär's übelst gemein. Denkt an das Anspiel. Das wisst ihr noch. Genau, es ging um Sünden und ihr habt es Adam und Eva vorgespielt. War nicht so schwer, die waren voll gut. Alle drei habt mitgespielt. Ihr wart doch alle drei beim Anspiel dabei. Genau. In der Sündenfallgeschichte machen Adam und Eva nicht das, was Gott zu ihnen sagt. Und dann geht Gott durch den Garten und fragt Adam, wo bist du? Was hast du gemacht, Noah, als Adam? Wo saßt du da?
Nein, ich war die Eva.
Ach, du warst die Eva, stimmt. Der Noah war die Eva, Entschuldigung, völlig durcheinander. Was macht der Adam?
Ich glaube, der hat sich in einem Strauch versteckt.
Genau, du versteckst dich, rennst weg. Das ist die typische Reaktion, was jemand macht, wenn er Schuld hat. Er versteckt sich. Er rennt damit weg, weil wir wollen das nicht sagen. Es ist idiotisch vor Gott, sich zu verstecken, aber das macht Schuld. Sie traut sich nicht mehr, zu Gott zu kommen. Oder sie verleugnet sie und sagt, es ist nicht so schlimm. Warum können wir mit Zuversicht zu Gott kommen? Jesus, der hohe Priester, du kannst zu ihm gehen und sagen, ich habe erkannt, ich werde mich nie genug anstrengen können. Ich werde auch nie genug sein. Diesen Druck darfst du von dir nehmen. Herr Jesus, geh du für mich zu Gott. Bitte für mich. Sprich für mich. Besiege den Himmel für mich. Sei mein Opfer. Sei der für meine Sünde gestorben ist. Sei mein Vertreter, mein Stellvertreter. Jesus ist ja in unsere Schuhe geschlüpft und vom Vater Sühne zu erwirken und für uns zu beten. Wir Menschen, wir können eigentlich nicht zu Gott kommen. Da ist diese Trennung. Aber durch Jesus und dem, was er getan hat, können wir es tun. Wir werden mit offenen Armen empfangen. Deswegen können wir immer in Zuversicht zum Thron Gottes. Also wir können zu ihm beten. Wir können zu Jesus kommen. Wir müssen nicht mehr uns verstecken. Dieser Vorhang zwischen uns und Gott ist durch Jesus weggezogen. Er hat den Vorhang zerrissen. Das heißt, du kannst mit all deinen Sachen ohne schlechtes Gewissen zu Gott kommen. Du wirst ein schlechtes Gewissen haben, wenn Schuld auf dir lastet. Aber du darfst sie sagen. Du musst nicht mehr verstecken. Du kannst kommen, wenn du Hilfe nötig hast. Und du darfst dich festhalten an diesem Bekenntnis. Jesus hat den Sieg errungen. Er ist der Sieger. Mir ist vergeben. Und Jesus, du wirst wiederkommen. Darauf warten wir, dass du den Himmel noch einmal durchschreitest und in diese Welt kommst. Und dieses Leben des Hohen Priesters wird auch dein Leben verändern. Wenn du nämlich so lebst und so betest, dich nicht mehr für Schuld versteckst, in Freiheit zu Jesus kommst, zu Gott kommst, werden wir zuversichtliche Priester für andere. Denn was machen Priester? Die leben nicht auf eigene Rechnung, sondern die dienen anderen. Wie kann das für uns sein? So zwei kurze praktische Gedanken zum Schluss. Indem wir für andere beten. Du hast Familie, du hast Nachbarn, du hast Arbeitskollegen. Ein Priester kann für andere beten. Du kannst sie sozusagen zu Jesus bringen und sagen, Mensch Jesus, du siehst die Not in der Familie. Ich will für die Leute eintreten. Ich will für sie beten in ihren Nöten, dass sie von ihrer Schuld frei werden. Und wir leben als zuversichtliche Priester eben nicht mehr, was bekomme ich als erstes, ist das Wichtigste in meinem Leben. Was kriege ich dabei raus? Sondern unsere Frage ist so wie die des Hohen Priesters, wie kann ich den Menschen dienen? In meiner Kraft, in dem, was ich kann. Wo kann ich helfen? Wo kann ich für andere eintreten? Wo kann ich andere lieben? Jesus ist der hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat, der den Weg zu Gott freigemacht. Und wir dürfen uns in voller Freude und Zuversicht immer wieder zu ihm nähern und nahen, dass wir uns Freude machen zum Gebet und anderen zu dienen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.